Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, ein ganz wichtiger Hinweis in eigener Sache für jeden, der gerne Steuern sparen möchte. Wir haben ein paar Webinare aufgesetzt. Was machen wir da drin, Stefan?
Wir werden 1,5 Stunden Zeit verbringen mit Martin Richter, dem besten Steuerberater für Immobilieninvestoren in ganz Deutschland. So sind wir zumindest überzeugt. Und in dem Webinar wird der Martin einmal strukturiert durch alle Bereiche durchgehen, die ich als Investorin, als Investor drauf haben muss, die ich verstehen muss und wo ich mich strukturieren muss, um wirklich steueroptimiert vorzugehen, sehr, sehr viel schneller Eigenkapital aufzubauen und Vermögen aufzubauen und das Ganze auch mit ein paar Grafiken unterlegen, damit sehr, sehr gut nachvollziehbar ist. Ein paar Downloads wird es geben. Ich glaube, mit die am besten investierte Zeit, die man da reinstecken kann.
Genau, Ehegattenschaukel, 15%-Regel, VV GmbH, Holding, was kann ich alles tun, um Immobilien möglichst steuerfrei zu vererben? All diese Dinge werden besprochen. Es ist ein Live-Webinar, 100% kostenlos. Jeder, der sich anmelden mag, kann das gerne tun. Am besten gleich anmelden, immocation.de/Steuerwebinar. Da gibt es die Termine und da geht es zur Anmeldung. Viel Spaß. Den jetzt folgenden Inhalt haben Bodo und Martin eigentlich für den Immocation YouTube-Kanal produziert. Es ist also ein Video. Ihr könnt es aber hier auch auf dem Podcast hören. Wer die Videoversion sucht, findet sie entsprechend auf YouTube bei Immocation. Viel Spaß.
Mieterhöhungen richtig machen. So nutzt du das volle Potenzial deiner Immobilie. In den letzten Jahren haben wir gelernt, wie wichtig es ist, die Mieten schnell und gleichzeitig sozialverträglich zu erhöhen. Du musst wissen, als Immobilieninvestor ist das ein extrem wichtiger Skill, den du meistern musst. Hier zeigen wir dir in dem Video, wie du die Mieten erhöhen kannst, welche Möglichkeiten es gibt und im Anschluss geben wir dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie das in der Praxis funktioniert.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Widmen wir uns den Mieterhöhungsmöglichkeiten mit meinem paragraphenliebenden Freund Bodo, der natürlich auch Rechtsanwalt ist. Deswegen könnte es sein, dass es jetzt ein bisschen trockener wird. Aber vertraut uns, ihr müsst euch da durchquälen, durchkämpfen und das einmal verstehen. Dann habt ihr die Basis und wisst, wie es funktioniert.
Ja, was soll denn jetzt trocken, wenn es so in Paragraphen gehen? Das ist überhaupt nicht trocken, es wird wichtig.
Ja, genau.
Aber Spaß beiseite. Lass uns doch vielleicht mal einen kurzen Überblick verschaffen, welche Mieterhöhungsmöglichkeiten es überhaupt gibt.
Genau, fangen wir an mit der ortsüblichen Vergleichsmiete.
Genau, das ist, woran man als erstes denkt, wenn man das Wort Mieterhöhung hört. Man ist unter der ortsüblichen Vergleichsmiete, die der Gesetzgeber definiert hat, als den Durchschnittswert für vergleichbaren Wohnraum, wie er in den letzten 6 Jahren vereinbart wurde zwischen Mieter und Vermieter. Klassischerweise wird dieser Wert durch den sogenannten Mietspiegel bestimmt. Nicht jeder Ort hat einen, aber in letzter Zeit immer mehr. Vor allem Orte, die mehr als 50.000 Einwohner haben, sind sogar verpflichtet, regelmäßig einen solchen Mietspiegel aufzustellen.
Und sag mal, weil das so ein häufiger Irrglaube ist, den wir immer wieder hören, kann man die Miete alle 3 Jahre erhöhen oder muss man irgendwas beachten?
Ja, sehr gut, dass du es ansprichst. Es ist ein Irrglaube. Es gibt nicht einen Automatismus, dass man alle 3 Jahre die Miete um 10%, 15%, 10%, 20%, was auch immer man da hört, erhöhen kann. Nein, Grundvoraussetzung bleibt, dass die ortsübliche Vergleichsmiete über der eigenen Miete ist, die man gerade vereinbart hat. Also die ortsübliche Vergleichsmiete, der aktuelle Mietspiegelwert, ist die Grenze dessen, was wir auf Basis dieser Möglichkeit verlangen können. Es gibt aber noch eine zusätzliche Grenze, die man nicht vergessen darf. Und da kommt dieser Irrglaube mit den 15-20% her, die sogenannte Kappungsgrenze. Die darf man auch nicht vergessen. Man darf nicht auf einmal diesen Sprung machen von aktueller Miete zu ortsüblicher, also Mietspiegelmiete. Wenn du also gerade eine Miete hast von, sagen wir, 5,50 Euro pro Quadratmeter und der Mietspiegel weist einen Wert von 8,50 Euro aus, dann kannst du nicht diese 3 Euro auf einmal erhöhen. Mhm. Das wäre zu viel für den Mieter. Deswegen hat der Gesetzgeber eine zusätzliche Kappungsgrenze eingeführt, wonach du innerhalb von 3 Jahren maximal 20% erhöhen darfst, beziehungsweise 15% in bestimmten vom Landesgesetzgeber oder von der Landesregierung festgelegten angespannten Wohnmärkten.
Okay, spannend. Und kommen wir jetzt zur zweiten Möglichkeit, nämlich die Modernisierungsumlage. Mal angenommen, wir kaufen jetzt ein Mehrfamilienhaus oder auch eine Wohnung in einer WEG und müssen und wollen Modernisierungsmaßnahmen umsetzen. Was davon kann wie umgelegt werden?
Ja, ist auch eine sehr schöne Mieterhöhungsmöglichkeit, weil die erstmal voraussetzt, dass du die Wohnung aufwertest. Also du musst wirklich den Gebrauchswert erhöhen oder die Effizienz der Wohnung steigern, zum Beispiel die Energieeffizienz, Wasserverbrauch etc. Soweit du das getan hast, kannst du 8% dieser Modernisierungskosten auf die Jahresnetto-Kaltmiete legen. Das ist eine sehr schöne Möglichkeit deswegen, weil du da schon eine gewisse Win-Win-Situation einbaust. Du schaffst was für den Mieter, was den Wohnwert steigert und gleichzeitig kannst du die Miete optimieren.
Punkt 3, die Staffelmiete. Das heißt, wir wollen jetzt im Vertrag fixieren, dass wir bestimmte Mieterhöhungsschwellen haben. Wie funktioniert denn das, Bodo?
Mhm. Wichtig ist und gut ist, dass du im Vertrag genannt hast, weil die eben genannten Mieterhöhungsmöglichkeiten gibt uns schon das Gesetz, auch wenn im Vertrag dazu nicht steht. Die Staffelmiete ist eine Möglichkeit, die vertraglich vereinbart sein muss. Du kannst sie nicht einseitig verlangen, wenn im Vertrag dazu nicht steht. Und die Funktionsweise ist denkbar simpel. Du schreibst einfach im Mietvertrag rein, dass die Miete zum Zeitpunkt XY YZ beträgt. Also als Beispiel, du startest am 1. Dezember 2000X mit einer Miete von 800 Euro kalt und sagst, erster, zwei Jahre danach beträgt die Miete 850 Euro und so weiter. Ne, das und so weiter darf man nicht offen lassen. Also es muss maximal transparent für den Mieter gemacht werden. Klare Eurobeträge, klare Zeitpunkte, also beliebter Fehler ist dort, dass man Quadratmeter mieten oder Prozente reinschreibt. Das ist falsch, das macht die Staffel unwirksam. Aber wenn man diese Vorgaben einhält, also klare Eurobeträge und klare Zeitpunkte, ist das für beide Seiten von Vorteil, weil man eine maximal transparente Vereinbarung bezüglich künftiger Mieterhöhungen hat.
Und kommen wir zur vierten Möglichkeit, nämlich der Indexmiete. Was passiert oder was machen wir, wenn wir uns koppeln möchten mit der Miete an die Inflation zum Beispiel? Welche Art der Mieterhöhung gibt es da, nämlich die Indexmiete? Ja. Wie würdest du das erklären?
Auch die Indexmiete ist so eine Miete wie die Staffelmiete, die muss im Vertrag vereinbart sein. Also du kannst sie nicht einfach so verlangen später, wenn im Vertrag dazu nicht steht. Und die Funktionsweise der Indexmiete ist, wie du schon angedeutet hast, die, dass die Miete angepasst werden darf, so wie der Verbraucherpreisindex vom Statistischen Bundesamt sich entwickelt. Klingt so sperrig, das Wort. Im Prinzip heißt es einfach die allgemeine Verbraucherpreisinflation. Wichtig zu beachten ist, das ist ein Auf und Ab. Das kann also hochgehen, aber es kann theoretisch auch runtergehen, wenn wir eine Verbraucherpreisdeflation haben. Ist natürlich in der Praxis selten. Wir leben in einem Wirtschaftssystem, das grundsätzlich von einer leichten Geldentwertung ausgeht und Geldverteuerung eher selten ist.
Und deswegen ist es auch ein durchaus übliches Instrument, ne? Die Indexmiete bei Neuvermietung gerade, wenn wir eben auch schon hoch sind an der Miete oder auch keine Modernisierungsmaßnahmen umsetzen möchten am Haus.
Ja, das ist der Vorteil für den Vermieter. In den Medien wird dieser Vorteil immer einseitig dargestellt. Man darf nicht vergessen, dass es auch für den Mieter einen Vorteil gibt. Zum einen eben diese Möglichkeit, dass es bei einer Deflation auch runtergeht, aber zum anderen, das ist noch wichtiger, die Indexmiete, wie auch die Staffelmiete übrigens, sperrt alle anderen Mieterhöhungsmöglichkeiten. Das heißt, wenn eine Indexmiete vereinbart ist, kann der Mieter zumindest sicher sein, dass du keine Mieterhöhung mehr auf Mietspiegelbasis durchführst und im Wesentlichen kann er auch keine Modernisierungsumlagen mehr geltend machen. Und das kann für den Mieter schon einen sehr großen Mehrwert bedeuten, weil es ihm Sicherheit bietet.
Auf jeden Fall, deswegen ist es auch so üblich, ne? Mittlerweile auch bei Neuvermietungen.
Ist ein sehr beliebtes Instrument geworden, auf beiden Seiten, ne? So Vermieter und auch Mieter. Findet immer eine größere Akzeptanz aus unserer Sicht.
Auf jeden Fall. Ja. Und jetzt kommen wir zur fünften Mieterhöhungsmöglichkeit, nämlich die einvernehmliche Mieterhöhung. Was passiert, wenn wir mit dem Mieter reden zum Beispiel und wir eine Lösung finden gemeinsam? Können wir das vereinbaren oder müssen wir uns dann an die Staffel-Index-Miete oder Ähnliches halten?
Absolut. Das ist aus unserer Sicht, wir nennen es immer gerne die Königin der Mieterhöhungsmöglichkeiten. Denn nicht nur ist eine einvernehmliche Mieterhöhung, also wo ihr euch wirklich an den Vertragstisch mit dem Mieter setzt, ohne Einhaltung von juristisch formellen Formalia möglich. Kappungsgrenzen und Ähnliches sind grundsätzlich gar nicht zu beachten. Man kann das, worauf man sich einigt, kann man auch wirksam vereinbaren im Grundsatz. Und das Gute dabei ist, man kann Win-Win-Situationen schaffen. Also das ist kein einseitiges Verlangen von mehr Miete, was sich immer ein bisschen fad anfühlt für den Mieter, sondern man kann ihn wirklich hier an den Gesprächstisch, an den Verhandlungstisch bringen, den Mieter, ihn als Kunden nehmen, der er wirklich ist und der auch Wertschätzung verdient hat, und mit ihm eine Lösung finden, wie sich das Mietverhältnis künftig für beide Seiten gut entwickeln kann.
Jetzt haben wir gesehen, welche fünf Mieterhöhungsmöglichkeiten es gibt. Und jetzt wollen wir uns mal wirklich Schritt für Schritt anschauen, wie wir das Wissen in der Praxis nutzen und wie wir rangehen, um die Mieterhöhung wirklich umzusetzen. Ihr habt jetzt also diese Wohnung gekauft, die ist zur Hälfte des Marktes vermietet. Bodo, erzähl uns mal, was machen wir jetzt?
Sehr gerne, lass uns hier Step für Step durchgehen. Also ich würde zunächst einmal in den Mietvertrag schauen. Im Optimalfall habt ihr das schon in der Kaufvertragsprüfung gemacht. Wenn nicht, dann macht ihr das spätestens jetzt. Warum? Weil, erinnere dich an eben, Wir hatten ja gesagt, wenn eine Staffel oder eine Indexierung vereinbart ist, dann sperrt das grundsätzlich die anderen Mieterhöhungsmöglichkeiten. Ne? Plus, es steht halt schwarz auf weiß, wie die Miete sich entwickelt. Ne? Also gucken wir erstmal, ist eine Staffel drin, dann schauen wir, ob wir die Mieter vielleicht daran erinnern müssen, dass die Staffel sich anpasst, oder ist eine Indexierung drin, dann schauen wir, wie der VPI sich entwickelt hat und verlangen eine höhere Miete. Und da müssen wir uns grundsätzlich auch keine Gedanken machen über sonstige Mieterhöhungsmöglichkeiten.
Okay, verstanden. Was passiert denn, wenn weder Staffel noch Index im Mietvertrag vereinbart sind?
Das ist der Regelfall, vor allem bei Verträgen, die wir übernehmen, die schon älteren Datum sind. Da ist es eher seltener der Fall gewesen. Dann müssen wir uns Klarheit verschaffen, wie hoch die ortsübliche Vergleichsmiete aktuell ist. Wir schauen dazu zunächst nach einem Mietspiegel. So, jetzt müsst ihr aber vorsichtig sein. Im Internet werdet ihr ganz viele Hits bekommen, wenn ihr nach Mietspiegel statt XY googelt. Das sind ganz oft von irgendwelchen KIs produzierte, gecrawlte Daten, die den aktuellen Marktwert darstellen, was aber eben nicht der aktuelle gesetzlich gemeinte Wert der ortsüblichen Vergleichsmiete ist. Ihr braucht wirklich den offiziellen Mietspiegel, der von der Stadt oder Gemeinde, um die es geht, gerade herausgegeben wurde. Das erkennt ihr meistens daran, dass ihr den auf der Seite der Stadt oder Gemeinde findet. So, diesen offiziellen Mietspiegel zieht ihr heran. Prüft bitte noch, ob er aktuell ist. Ein Mietspiegel, der 5 Jahre alt ist, hat nahezu überhaupt keinen Wert. Also maximal 2 Jahre sollte er alt sein, damit er aussagekräftig ist. Ja, und dann habt ihr eine kleine Hausaufgabe für euch, weil ihr müsst alle Parameter wie Lage, Größe, Baujahr und bestimmte wohnwerterhöhende und mindernde Merkmale, die in dem Mietspiegel genannt werden, auswerten, um so auf eine möglichst passgenaue ortsübliche Vergleichsmiete zu kommen.
Und was passiert, wenn es keinen Mietspiegel gibt?
Ja, sehr gute Frage. Das kommt leider häufiger vor, als man denkt, vor allem eben in kleineren Gemeinden, auch in Speckgürtelgemeinden. Dann hat man theoretisch 3 Möglichkeiten, von denen aber eigentlich nur eine praxisrelevant ist. Man könnte einen Gutachter beauftragen, der ein Gutachten über die ortsübliche Vergleichsmiete erstellt. Nachteil ist, das wird sehr kostspielig. Theoretisch könnte es Mietdatenbänke geben. Mir sind aber kaum solche Datenbänke bekannt. Das wird aber vom Gesetzgeber auch aufgeführt als Begründungsmittel. Und drittens, und das ist die praxisrelevante Variante, man kann eine Mieterhöhung auch mit mindestens 3 Vergleichswohnungen begründen. Diese 3 Vergleichswohnungen müssen auch im Wesentlichen bezüglich Lage, Ausstattung, Baujahr und Parametern vergleichbar sein. Die müssen nicht identisch, aber vergleichbar sein. Und du musst dann von diesen 3 Vergleichswohnungen die am günstigsten vermietete pro Quadratmeter, die darfst du heranziehen als deinen Wert für die ortsübliche Vergleichsmiete. Vorsicht, das reicht für die formell korrekte Begründung der Mieterhöhung. Das gibt euch aber noch keine Sicherheit, dass ihr vor Gericht auch wirklich diese Mieterhöhung durchgesetzt bekommt. Denn natürlich könnte der Mieter auch andere Vergleichswohnungen heranziehen, die deutlich günstiger vermietet sind und einfach eine Gegenbehauptung aufstellen gegen eure ortsübliche Vergleichsmiete. Diese Gedanken müsst ihr euch aber vorab nicht machen. Als erstes schaut ihr, findet ihr überhaupt 3 Vergleichswohnungen? Die können auch aus dem eigenen Bestand sein, wenn ihr schon Wohnungen in der Lage habt. Oder ihr fragt Bekannten, Freunde, Netzwerk, ob die euch die Daten für ihre Wohnung nennen können und versucht es auf dieser Basis zu begründen.
Und allein hier sieht man wieder, wie wichtig es ist, sich zu vernetzen. Ne? Weil wenn man andere Investoren kennt, die man fragen kann, dann ist es viel einfacher, an diese Vergleichsdaten zu kommen. Deswegen, Netzwerk steht im Immobilienkontext sehr hoch.
Ja, das zum einen. Und es macht doch viel Sinn, an der Sache dran zu bleiben. Denn alleine, wenn man dann selbst mal die 1., 2. und 3. Wohnung gekauft hat, wird die Begründung der 4. Wohnung deutlich entspannter, wenn es in der gleichen Lage ist.
Ja, auf jeden Fall. Okay, und jetzt wissen wir, haben wir eine Staffel- oder Indexmiete oder eben keine von beiden, sondern eine ortsübliche Vergleichsmiete. Was können wir denn und sollten wir noch in der Folge prüfen?
Man kann natürlich immer noch erwägen, ob man die Wohnung irgendwie aufwerten kann oder Teil des Hauses, wenn man natürlich in der WEG ist und nur eine kleine Wohnung hat, dann kann man alleine natürlich Gemeinschaftsmaßnahmen schlecht durchsetzen. Aber innerhalb der Wohnung könnte man schauen, ob man Modernisierungen angehen kann, wie zum Beispiel die alte, hohe, olle Duschtasse gegen eine bodentiefe Dusche auszutauschen. Das ist zwar kostspielig, klar, steigert aber massiv den Wohnkomfort für den Mieter. Man könnte auch neuen Fußboden verlegen, wobei der natürlich auch wirklich mehr Wert haben muss. Also es wäre eher, also alt gegen neu reicht leider nicht. Also du hast einen Laminatfußboden und verlegst einen neuen. Das ist juristisch gesehen keine Modernisierung. Du müsstest wirklich die alte olle Linoleumrolle gegen Parkettfußboden ersetzen. Das wäre eine Modernisierung. Oder du baust eine effizientere Heizung ein, tauscht Fenster gegen neue aus. Das sind Maßnahmen, die die Energieeffizienz steigern, den Wohnkomfort erhöhen und damit Modernisierungen darstellen.
Okay, lass uns das nochmal kurz auf den Punkt bringen, weil die Frage kommt häufig. Wenn du es nochmal kurz zusammenfassen würdest, welche Modernisierungsmaßnahmen können wirklich umgelegt werden?
Naja, halt eben nur solche, die wirklich den Gebrauchswert der Wohnung steigern, die Energieeffizienz erhöhen. Also wirklich eine Art, wenn man so will, Standardhebung herbeiführen.
Genau, also nicht jede Maßnahme, ne? Das ist wichtig.
Vor allem nicht Maßnahmen, die lediglich Instandhaltungen darstellen.
Exakt.
Also Neuanstrich, Austausch von kaputten Leisten gegen neue. Das sind alles Maßnahmen, die ihr ohnehin schuldet als Vermieter. Die haben keinen Modernisierungsmehrwert.
Genau, und jetzt kommen wir zur Königsdisziplin oder wie du gesagt hast, die Königin der Mieterhöhungen, ja. Nämlich die einvernehmliche Mieterhöhung. Gespräche mit dem Mieter, was müssen wir da beachten, Bodo?
Zunächst einmal ist es sinnvoll, mit dem Mieter einen Termin zu vereinbaren, dass dieses Gespräch persönlich stattfindet. Die eben genannten Mieterhöhungsmöglichkeiten, die finden ja oft über ein kühles, juristisch formuliertes Schreiben statt. Das schafft Distanz, das schafft Widerstand. Wenn man den Mieter aber dazu bekommt, sich mit einem persönlich hinzusetzen, hat man gleich eine ganz andere Konnektivität. Man sitzt sich gegenüber, man kann dem Mieter als Mensch begegnen. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. In vielen Fällen denkt der Mieter, dass auf Seiten des Vermieters irgendeine ausländische Heuschreckenfirma steht, die die Immobilie nur auspressen will und man sieht den Menschen dahinter nicht. Das kann man durchbrechen, indem man sich mit dem Mieter hinsetzt. Dazu ist es sinnvoll, erstmal natürlich ein freundlich formuliertes Schreiben aufzusetzen, wo vielleicht nicht direkt das Wort Mieterhöhung benutzt wird, aber schon angedeutet wird, dass es auch um die künftige Entwicklung des Mietverhältnisses gehen soll. Dann macht man einen Termin mit dem Mieter. Viele Mieter sind auch aufgeschlossen für das Thema und man geht wirklich persönlich hin.
So und genau das finde ich extrem wichtig, dass wir uns eben nicht hinter irgendwelchen Schreiben verstecken und einfach nur rausschicken, sondern einfach das persönliche Gespräch mit dem Mieter suchen, dass der Mieter auch wirklich sieht, wir als persönliche, private Personen stehen dahinter und wollen wirklich mit dem Mieter reden.
Genau, da kommt auch eine gewisse Wertschätzung zum Ausdruck, ne, die wir dem Mieter entgegenbringen. Und wichtig ist dann auch, auf das Gespräch aber vorbereitet zu sein. Das, was wir vorhin gesagt haben zum Mietspiegel, zu Modernisierungsmöglichkeiten. Das alles müsst ihr im Vorfeld natürlich für euch geprüft haben. Ein sinnvolles Mieterhöhungsgespräch soll nicht nur Kaffee und Kuchen bedeuten, sondern natürlich irgendwo auch eine geschäftliche Verhandlung darstellen. Auf Augenhöhe, aber es geht auch ums Geschäft. Das heißt, ihr müsst wissen, was sind eure rechtlichen Rahmenmöglichkeiten, wie hoch ist die ortsübliche Vergleichsmiete, welche Modernisierungsmöglichkeiten habt ihr und das bettet ihr in das Gespräch mit dem Mieter ein und sucht nach Möglichkeiten, eine Win-Win-Situation zu schaffen. Was keine Win-Win-Situation oder wenig Win-Win darstellt, wenn ihr möglichst teure Modernisierungen jetzt euch ausdenkt, die für den Mieter aber vielleicht ganz konkret individuell keinen großen Mehrwert darstellen. Also Extrembeispiel, ne? Ihr baut irgendwelche Marmorfußböden oder Fliesen ein, die den Mieter aber gar nicht interessieren, nur um die Miete hochzusetzen. Das wäre nicht richtig. Besser ist es, mit offenem Geist auf den Mieter zuzugehen und zu fragen, was er sich denn an Verbesserungen an seiner Wohnung wünschen würde. Vorteil daran ist zum einen, dass der Mieter sich abgeholt fühlt, zum anderen, aber ganz oft sind es nur Kleinigkeiten, die den Mieter stören. Nach unserer Erfahrung haben wir auch ganz oft erlebt, dass den Mieter sowas stört wie, da fehlt eine Steckdose im Flur, der Briefkasten schließt nicht richtig, die Haustür schließt nicht richtig, er hätte gerne etwas schallgeschütztere Wohnungseingangstür, klar, das kostet schon ein bisschen mehr, aber jetzt auch keine Unsumme, oder er hätte gerne einen neuen Fußboden im Schlafzimmer. Das sind ja alles Real-Life-Beispiele, die wir schon erlebt haben. Das sind Maßnahmen, auf die der Mieter vielleicht nicht unbedingt einen Anspruch hätte, aber die schon sinnvollerweise an der Wohnung gemacht werden. Und die nicht eine Unsumme an Geld kosten, trotzdem aber einen gefühlten Mehrwert für den Mieter darstellen.
Das heißt, wir haben uns also jetzt befasst mit dem Vertrag, Wissen haben Staffel, Index oder eben ortsübliche Vergleichsmieten, die wir einfach so rausschicken könnten. Aber wir gehen jetzt eben ins Gespräch mit dem Mieter, wollen einen Rapport aufbauen, also ein Vertrauensverhältnis und zeigen, dass wir da sind, den Mieter verstehen, wissen, welche Probleme vielleicht der Mieter hat, welche Sorgen und gleichzeitig natürlich dem Mieter klar machen, dass wir auch interessiert sind an mehr Miete, logischerweise. Ne? Das heißt, wie du gesagt hast, wir finden diese Mängel, diese Probleme, die der Mieter uns gibt, sind bereit, diese zu beheben und sagen aber gleichzeitig, wir wollen einvernehmlich dafür aber mehr Miete haben. Ja. Und dafür ist was wichtig, Bruder? Das heißt, wenn wir ins Gespräch gehen, was würdest du empfehlen, welche Dokumente nehmen wir mit?
Ja, auf jeden Fall sollte man mit einer Vertragsvorlage hingehen, eine Vorlage für einvernehmliche Mieterhöhung. wie ihr sie zum Beispiel finden könnt unter immocation.de/Vorlagen, wo auch eine freie Stelle ist für sonstige Vereinbarungen, die man individuell jetzt vor Ort getroffen hat. Wichtig dabei ist zu beachten, dass diese Vereinbarungen nicht zu komplex werden sollten, weil man ja in der Situation vor Ort das mit dem Stift auf Papier bringen muss, jetzt keine juristische Beratung in Anspruch nehmen kann. Also sollte möglichst klar formulierbar sein, was man da vereinbart hat. Und ich wollte nochmal auf den Punkt eingehen, was man da auch noch vereinbaren kann, weil wir sind gerade auf, vor allem also auf diese handwerklichen Bereiche eingegangen, was Mehrwert darstellen kann. Aber was man auch nicht vergessen darf, ist, ganz oft bietet es dem Mieter auch einen großen Mehrwert, Sicherheit zu bekommen. Und zwar Sicherheit einmal vor Wohnungsverlust, auch wenn ihr das jetzt nicht konkret vorhabt. Der Mieter weiß das nicht, ob ihr die Wohnung nicht irgendwann zum Eigennutz benötigt oder für Familienangehörige benötigt oder aber die Wohnung dann nach kurzer Zeit verkauft und euer Käufer sie als Eigennutzer kauft. Diese Sorge könnt ihr dem Mieter nehmen und in die Vereinbarung einen über eine gewisse Zeit ausgeschlossene Möglichkeit oder über einen gewissen Zeitraum ausgeschlossene Eigenbedarfskündigungsmöglichkeit nehmen. An diese Vereinbarung ist dann auch euer Käufer gebunden. Das könnt ihr dem Mieter auch so reinschreiben in die Vereinbarung, um ihn da abzuholen. Ihr könnt ihm darüber hinaus auch noch finanzielle Sicherheit geben. Aber was der Mieter natürlich auch noch als Sorge hat, ist, dass wenn er euch jetzt hier eine Mieterhöhung unterschreibt, dass ihr in einem Jahr wieder auf der Matte steht und mit der nächsten Modernisierung um die Ecke kommt. Die Sorge könnt ihr ihm auch nehmen und in die Vereinbarung reinschreiben, dass die Mieterhöhung, weitere Mieterhöhungsmöglichkeiten für Zeitraum X ausgeschlossen sind.
Genau, das heißt, wir wollen also in erster Linie den Vertrag prüfen, mit dem Mieter ins Gespräch gehen, eine einvernehmliche Lösung finden. Und genau das empfehlen wir euch auch, das zu tun. Aber was passiert denn, wenn wir da keine Lösung finden? Was ist unser Plan B?
Also es kann passieren, dass in dem Gespräch nichts bei rauskommt oder der Mieter auf Widerstand eingestellt ist. Dann bleibt natürlich nur der formell juristische Weg mit den eben eingangs besprochenen Möglichkeiten. Also zum Beispiel einer Mieterhöhung auf die ortsübliche Vergleichsmiete, die zum Beispiel mit einem Mietspiegel begründet werden kann. Auch dafür findet ihr natürlich Vorlagen bei uns, bei immocation.de/Vorlagen. Die müsst ihr natürlich sauber befüllen. Die Hausaufgabe müsst ihr machen, den Mietspiegel sauber auswerten oder Vergleichswohnungen finden, die geeignet sind. Und das dem Mieter höflich, aber bestimmt formuliert per Schreiben zusenden. Es kann sein, das ist wahrscheinlich die nächste Frage, dass auch das nicht fruchtet. Der Mieter leistet auch hier weiter Widerstand. Wenn ihr euch im Recht fühlt und der gesetzliche Anspruch gegeben ist, dann bleibt dann leider kein anderer Weg mehr als Klage vom Amtsgericht auf Zustimmung zur Mieterhöhung.
Genau, und was uns wichtig ist, nochmal wirklich herauszustellen, ist, stellt euch vor, ihr geht in die Wohnung des Mieters, also in den persönlichen, privaten Bereich. Ein Grundbedürfnis, Wohnen, da dringen wir ein, ne, als Vermieter, ist wirklich die soziale Verantwortung, die wir als Vermieter tragen. Das heißt, bedenkt bitte immer, 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 dass ihr in Win-Win-Situationen denkt. Ihr geht also nicht rein vom Mindset, ich will maximal viel Miete ausquetschen und den Mieter rausbekommen aus der Wohnung, weil so denken wir nicht und denkt, so würden wir es niemandem empfehlen. Geht bitte rein mit einem Win-Win-Mindset. Überlegt euch, was können wir für den Mieter tun? Welche Lösung können wir finden? Wie können wir den Mieter glücklich machen, um dafür dann ein wenig mehr Miete zu bekommen, um diese Maßnahmen auch dann langfristig umsetzen zu können? Und ich denke gerade zum Beispiel an die Omas, an die älteren Damen, die wir hatten, ne, in einer Wohnung. Das heißt, wir hatten mal eine WG aus älteren Damen, die da gewohnt haben. Da saßen wir gemeinsam am Tisch und haben über Mieterhöhungsmöglichkeiten gesprochen. Und die haben uns dann auch natürlich glaubhaft, ne, zu verstehen gegeben, dass die nicht wirklich viel mehr Miete bezahlen können. Und natürlich hätten wir Möglichkeiten gehabt, die Miete auch zu erhöhen. Aber auch in dem Fall haben wir uns dazu entschieden, die Miete nicht zu erhöhen, damit die Damen da wohnen bleiben können und irgendwie nicht in die Altersarmut geraten. Ne? Das heißt, bitte immer mit Augenmaß und ja, Win-Win-Mindset da reingehen.
Exakt. Und was auch wichtig ist, dass ihr auch liefert. Also wenn ihr dem Mieter irgendwas zusagt, dass ihr irgendwas verbessert an der Wohnung oder am Haus, tut das auch wirklich. Seht den Mieter wirklich als Kunden, als dauerhaften Kunden sogar, also quasi ein Stammkunde, der Monat für Monat bei euch etwas einkauft, wenn man so will. Er soll auch happy gemacht werden, indem er das, was ihr schuldet als Vermieter an Instandhaltung, an Bewirtschaftung auch wirklich umsetzt.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann kommentiert gerne, lasst ein Like da und viel Erfolg bei den Gesprächen.
Be- Bevor es für dich weitergeht zur nächsten Podcast-Folge, nochmal der Hinweis auf unser 100% kostenloses Webinar zum Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor mit Martin Richter. Termine gibt's unter
immocation.de/steuerwebinar.